Ja, guten Morgen, schön euch zu sehen. Freue mich hier zu sein, freue mich über diesen Text, der jetzt erstmal so ein bisschen vielleicht klingt, aber ich denke, da steckt ganz, ganz viel drin. Und bevor wir einsteigen, spreche ich noch ein Gebet. Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken, dass oben Kinder sind und unten Jugendliche, möchte danken, dass wir hier sein können. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem an der Stelle, wo er jetzt sich befindet, auch ansprichst, dass du irgendwie reinkommst in unseren Alltag, in unsere Gedanken und dass du derjenige bist, der uns zum Guten prägt. Amen. Ja, wir sind in der Predigtserie über Abraham und Abraham ist, man könnte sagen, einer der wichtigsten Urgesteine des Glaubens. Gleich im ersten Buch in der Bibel, in Genesis, finden wir die Geschichten über ihn und über Sarah. Ursprünglich hatten die beiden noch andere Namen, nämlich Abram und Sarai. Vielleicht habt ihr euch schon bei der Textlesung gewundert, warum wir immer von Abraham sprechen. Ganz einfach, Gott hat später Abram und Sarai in Abraham und Sarah umbenannt. Und das ist der Grund, warum sich die beiden Namen auch durchgesetzt haben und warum ich auch von Abraham und von Sarah spreche. Nun, wenn wir die Texte lesen, dann kommen die uns natürlich erstmal super alt vor. Keiner von uns hat große Tierherden und Angestellten, die mit anderen Angestellten über irgendwelche Weideflächen streiten. Das ist einfach nicht unsere Lebensrealität. Dennoch haben diese Texte interessanterweise nach wie vor eine Kraft. Auf jeden Fall erleben das viele Leute bis heute. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass Abraham Gott in besonderer Weise erlebt hat, nämlich als ein Gegenüber. Nicht nur als unpersönliche Kraft oder so als ein Denkprinzip, sondern als eine Person, die kommuniziert, mit der man kommunizieren kann. Und diese Tatsache, dass Gott kommuniziert, die mag vielleicht für den einen oder anderen auch seltsam sein, fremd sein, für andere wiederum ist es ein ganz wichtiger Teil des Glaubens, dass Gott bis heute erlebbar ist und kommunizieren möchte, auf ganz individuelle Art jeden von uns ansprechen möchte. Und das macht natürlich diese alten Abrahamsgeschichten, wo Gott auch bereits kommuniziert, doch irgendwie interessant für uns. Denn in diesen Geschichten können wir uns sozusagen die Kunst des Glaubens anschauen. Die Kunst des Glaubens. Was macht diese Verbindung, diese Kommunikation mit Gott eigentlich aus? Der heutige Text nimmt uns mit in die Frage hinein, was für eine Relevanz der Glaube in unseren Gedanken über unsere finanzielle Zukunft oder unser Versorgtsein hat. Und dazu werde ich erstmal einen Blick auf Lot werfen, ihn euch ein bisschen vorstellen, dann im zweiten Abschnitt Abraham anschauen und im dritten Punkt geht es dann um die Beweggründe dieser beiden Personen und jeweils auch, was es mit uns zu tun hat. Also zuerst etwas über Lot. Lot war Abrahams Neffe, also der Sohn von Abrahams Bruder. Und sein Vater war relativ früh verstorben. Darüber wird in der Bibel gar nicht viel mehr als dieser Fakt genannt. Aber Lot zog dann eben mit Sarah und mit Abraham in dieses unbekannte Land. Ich denke, das allein zeigt schon, dass ihn das irgendwie biografisch geprägt haben muss, nicht so mit den eigenen Eltern unterwegs zu sein, sondern mit Onkel und Tante. Und in unserem Text ist jetzt Lot nicht mehr so der kleine Neffe, sondern er ist ein gestandener Mann geworden. Die Zeit brachte es mit, dass er genauso wie Abraham reich geworden ist. Und bei Nomaden ist es da so eine Sache mit dem Reichwerden, da steigt nicht nur die Zahl auf dem Kontostand, sondern da werden die Herden größer, man braucht mehr Platz für die Herden und für die Hirten und auch für die dazugehörigen Familien. Und so steht in Vers 6, das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf Dauer nicht zusammenbleiben. Abraham und Lot kapieren das. Und dann kommen auch noch diese ganzen Streitigkeiten von den Hirten den beiden zu Ohren. Die Frage ist, wo befinden sie sich in der Situation? Ganz wichtiger Punkt, sie befinden sich dort, wo Gott sie hingeführt hatte. Also in die Region, die Gott ihnen irgendwie klar gemacht hatte. Das war so das große Thema der beiden von den letzten Jahren. Das war so ihr Ziel und beiden war klar, das ist der Ort, an dem Gott sie haben wollte und wo er etwas mit ihnen vorhatte. Und genau an dem Ort überlässt Abraham seinem Neffen jetzt die Wahl. Das heißt, Lot bekommt die Möglichkeit zu entscheiden, hinzugehen, wo immer er auch will. Vers 9 steht, das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, du kannst nach Süden gehen. dann gehe, nee. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Jetzt müssen wir Lot anschauen, um zu verstehen, warum er entscheidet, wie er entscheidet. Das Thema Geld bzw. Besitz scheint mit Lot etwas zu machen. Es lässt ihn nicht gerade ruhig und weise werden, sondern es stachelt etwas in ihm an, könnte man vielleicht sagen. Und ich sehe dazu folgende Hinweise. Erstmal muss Lot einfach ein ehrgeiziger und strebsamer Mann gewesen sein. Ja, in seinen jungen Jahren so ein großes Unternehmen aufzubauen, das braucht einfach Einsatz und Leidenschaft. Dass sein Betrieb so groß geworden ist, da hat er sicher seinen Anteil geleistet. Aber dann ist jetzt interessant, wie er auf dieses Angebot reagiert. Lot hätte sagen können, Abraham, Onkel, du bist der Ältere von uns beiden, du sagst, wo du sein möchtest. Ich komme dann natürlich nach dir. Ja, auch wenn wir jetzt beide hier große Herden haben, du bist der Sippenvater, du entscheidest. Oder aber er hätte sagen können, mein Onkel, wir sind die ganze Reise nur deshalb angegangen, weil Gott uns hier haben wollte, lass uns da doch gemeinsam mit Gott eine Lösung finden. Der wird sich da schon irgendwie mit einspannen lassen, der wird da sicher eine gute Idee haben. Aber das sagt er nicht. Stattdessen guckt er sich um und entscheidet nach dem Kriterium, was für sein Unternehmen, für die Vermehrung seines Besitzes schlichtweg das Beste ist. Nach Osten hin in der Jordanebene gab es reichlich Wasser. Quasi das Kriterium für einen Geschäftsführer einer Viehzucht. Also wir können festhalten, Lot entscheidet für die effizienteste Möglichkeit, um sein Unternehmen zu vergrößern. Das ist jetzt nicht mal unbedingt verkehrt. Ich würde sogar sagen, da steckt viel Gutes drin. Unternehmergeist, auch diesen Versorgungswillen für die eigene Familie und Sippe. Allerdings, wenn wir uns die Situation bewusst machen, dann hat es doch auch einen Beigeschmack. Lots Entscheidung zeigt hier nämlich, dass ihm sein Besitz wichtiger war als die anderen beiden Dinge. Sein Geld war ihm zum einen wichtiger als das Versprechen Gottes. Abraham und seine Familie sollten in dieses Land gehen, Gott würde sie dort versorgen, das war die Zusage. Okay, dieses Versprechen war jetzt nicht so leicht zu glauben. Gott hatte sie aus einem tollen, kultivierten Land, aus einer funktionierenden Stadt, in dieses doch eher unbebaute Fleckchen Kanaan geschickt. Lot jedenfalls zog lieber weg. Erst noch an den Rand von Kanaan, dann aber, als er in die Stadt Sodom zog, wie es in Vers 12 steht, kam er ganz raus aus diesem verheißenen Land. Also sein Wohlstand war ihm an der Stelle offensichtlich wichtiger als Gottes Versprechen. Und Wohlstand war ihm auch wichtiger als die Beziehung zu Abraham. Nach so einer langen Reise, in der sein Onkel ihn wirklich unter seine Fittiche genommen hatte, die viel miteinander erlebt hatten, benimmt er sich hier schon so nach dem Motto, lieber Onkel Abraham, es war eine schöne Zeit mit dir, aber irgendwann ist Business einfach Business. Ich gehe jetzt den Weg, der mir Karriere verspricht. Soweit erstmal einige Gedanken zu Lot. Ich hoffe, ihr habt ihn so ein bisschen vor Augen. Lot begeht hier kein Verbrechen, er macht nichts Hinterhältiges. Er entscheidet sich einfach an einer Stelle, in der ihm deutlich war, was Gott wollte, lieber für das Geld anstatt für Gott. Und er entscheidet sich lieber für das Geld und gegen seine Zieheltern. So aus der Ferne können wir das beobachten und denken, Mann, Lot, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Beste. Auch wenn wir dann ein paar Kapitel weiterlesen und sehen, dass es tatsächlich nicht das Beste wird. Aber vielleicht denken wir auch, das hätte es so sehr ich sein können. Das hätte so sehr ich sein können in großen Lebensentscheidungen, aber auch in vielen kleinen alltäglichen Entscheidungen, wo ich eigentlich weiß, es bringt mich jetzt nicht weiter und es ist vielleicht auch dumm, diesen Weg zu gehen, aber ich gehe ihn trotzdem. Werfen wir einen Blick auf Abraham. Was macht Abraham? Die Geste von Abraham, die wirkt schon gleich auf den ersten Moment sehr schön. Er gibt seinem Neffen die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und das war wirklich großzügig und außergewöhnlich. Wirklich großzügig und außergewöhnlich. Denn in der patriarchalischen Gesellschaft war das Alter absolut entscheidend. Er hätte einfach von seiner Position Gebrauch machen können. Aber Abraham stellt sich hier gegen die Erwartung. gegen jegliche gesellschaftliche Ordnung. Und außerdem, wenn ich überlege, welche Möglichkeiten Abraham hatte, dann komme ich auch auf drei Beziehungen, die er irgendwie unter den Hut bringen musste. Da war seine Beziehung zu Gott ein ganz großes, wichtiges Thema für ihn, dann seine Beziehung zu Lot und schließlich, man könnte sagen, auch seine Beziehung zu Besitz. Und daraus ergeben sich für ihn auch drei Entscheidungsmöglichkeiten. Die erste, Abraham hätte einfach von dem Recht des Älteren Gebrauch machen können und Lot sagen, hey, bei aller Liebe, Gott hat mich hierher gerufen, klar bleib ich hier, bitte geh du weg. Wäre erstmal naheliegend gewesen. Abraham hätte sich dann für Gott entschieden, er wäre ihm treu geblieben, wäre im Land geblieben. Aber die Beziehung zu Lot, die hätte er vermutlich aufs Spiel gesetzt, weil so ein Machtwort kann manchmal auch so eine Beziehung ganz schön anknacksen. Die zweite Möglichkeit, Abraham hätte auch einfach auf Geld achten können. Er hätte das saftige Weideland auch außerhalb von Kanaan, so wie es Lot später tut, wählen können und damit definitiv finanzielle Sicherheit gehabt. Aber seine Gottesbeziehung hätte dann einen Knacks bekommen. Es war sein großer Auftrag, dort im Land zu bleiben, das war ihm klar. Also Abraham hätte sich gegen Lot oder gegen Gott entscheiden können, aber was macht er? Er wählt die Variante, die Lot in die Entscheidungsposition setzt. Und damit bleibt die Beziehung intakt zu ihm. Und er bleibt im Land Kanaan, hält also an Gottes Auftrag fest. Und das letzte, seinen Besitz, den stellt er hinten an. Nach menschlichem Ermessen war das ein wirkliches Risiko. Ja, das war jetzt kein absolut fruchtbares Land, dieses Fleckchen Kanaan. Das war gerade noch von einer Hungersnot befallen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte von letzter Woche. Das war nicht das, was ihm beruflichen Erfolg garantierte. Überhaupt nicht. Aber er entschied sich für Gott nach dem Motto, liebe den Herrn, deinen Gott. Er entschied sich für Lot nach dem Motto, liebe deinen Mitmenschen. Und seinen Besitz stellt er hinten an. Und diese Entscheidung war im damaligen Denken bemerkenswert. Aber auch ich, wenn ich so das Ganze lese aus heutiger Perspektive, würde sagen, auch das ist absolut bemerkenswert und attraktiv. Zum einen war diese Entscheidung weise, wie sich später herausstellt. Vers 7 steht, dass noch andere Völker im Land wohnten. Im nächsten Kapitel kommt es dann zu Auseinandersetzungen mit Ländern außerhalb von Kanaan und die Lot ziemlich heftig abbekommt. Aber Abraham hatte mit diesen Völkern, die im Land waren, verbündete Beziehungen. Also schon allein geopolitisch war das eine weise Entscheidung. Dann war diese Entscheidung auch mutig. Wie gesagt, sie war entgegen der gesellschaftlichen Erwartung. Abraham war nicht einfach an den Mainstream angepasst, sondern selbstständig, unabhängig, hat ein eigenes Profil. Und vor allem zeugt dieses Verhalten auch von einer starken Sorglosigkeit. Er wählt nicht das, was ihm eine geschäftliche Wachstumsgarantie gab. Also eine Entscheidung zu treffen, die weise, mutig, sorglos ist, das finde ich schon definitiv attraktiv. Das hat was. Ich meine, wenn wir mit so einer inneren Stärke, mit so einem Mut und mit einer solchen Sorglosigkeit durchs Leben gehen könnten, dann wären wir doch in der Lage, viele gute Entscheidungen zu treffen, oder? Dann wären wir nicht ständig abgelenkt oder getrieben von materiellen Dingen. Wir müssten nicht vor anderen einknicken. Wir wären nicht darauf bedacht, nur unser Gesicht zu wahren. Nein, wir wären selbstbewusst und stark. Also Lot steht hier für so einen eher getriebenen Menschen. Abraham für einen unabhängigen, weisen Menschen. Und wenn wir uns da jetzt irgendwie einordnen sollten, dann würde ich sagen, wir haben wahrscheinlich etwas von beiden. Manchmal treffen wir weise und mutige Entscheidungen, manchmal aber auch sehr ängstliche und getriebene Entscheidungen. Die Frage, die sich aufdrängt, wie komme ich zu einer Entscheidungsfähigkeit, wie Abraham sie hier hat? Wie komme ich zu einer Entscheidungsfähigkeit, zu einem Selbstbewusstsein, zu einem Mut, wie Abraham hier es zeigt? Und wie verliere ich mehr von Lots Anteilen in mir? Deswegen mein dritter Abschnitt, ein bisschen länger, die Beweggründe, wie die beiden zu ihren Entscheidungen kamen. Der Text beinhaltet einen ganz interessanten Hinweis und der gibt uns ein tieferes Verständnis von dem, was sich in Lot abspielt. Und dadurch kommen wir auch in der Frage weiter, woher Abraham die Kraft fand für diese Entscheidung. Und zwar der jüdische Professor Robert Alter, der in Berkeley Hebräisch und vergleichende Literaturwissenschaften lehrt, also ein Experte für Narrativtexte, wie hier im Alten Testament, der gibt zu diesem Vers 10, also dem Hinweis über die Entscheidung für Lot, da gibt er eine ganz interessante Bemerkung dazu ab. Und zwar sagt er, dass die grammatische Struktur dieses Verses zeigt, dass Lot hier keine rationale Entscheidung traf, sondern dass seine Entscheidung ein Ausdruck seines Herzens war. Dass sein Herz das interpretierte, was seine Augen sahen. Wörtlich steht hier, ihr habt es hier vorne, er hob seine Augen auf und sah, dass das Land wie der Garten Gottes war. Wie der Garten Gottes, also wie das Paradies. Und Robert Alter behauptet jetzt, dass diese Beschreibung keine Erklärung des Erzählers war, damit sich der Leser das Land irgendwie besser vorstellen könnte, sondern dass es ein Ausdruck von Lots Perspektive war. Er sah in diesem Land das Paradies. Und dieser Hinweis macht uns etwas deutlich, was durch die gesamte Bibel ein großes Thema ist, nämlich die Sehnsucht unseres Herzens nach paradiesischer Erfüllung. Lot sieht dieses Land und sein Herz interpretiert. Dieses Land verspricht mir nicht nur Reichtum, sondern es verspricht mir, dass die Sehnsucht meines Herzens gestillt wird. Das, was ich von dem Paradies erhoffe. Was passiert hier? Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem Freund auf ein Bier getroffen. Wir haben über Arbeit gesprochen, über Weiterentwicklung und er hat von seinem Young Leadership Training gesprochen, was er gerade macht. Und dann haben wir so über Motivation gesprochen dazu. Und er hat den Satz gesagt, ich muss doch meinen Wert steigern. Ich muss doch meinen Wert steigern. Das war in diesem Augenblick schon humorvoll gemeint. Aber irgendwie hat er doch auch in Worte gefasst, was viele von uns kennen. Diese Empfindung, wir müssen unseren Wert steigern. Auf der einen Seite stimmt es ja auch, in unserer heutigen Arbeitswelt müssen wir uns einfach gegen Konkurrenten durchsetzen. Und bei einem Bewerbungsgespräch muss man ja auch wirklich sagen, dass man wertvoller ist als die anderen Bewerber. Auf der anderen Seite steckt dahinter aber auch mehr als der reine Bedarf nach einem Job. Ich fand es ganz interessant, in einem Artikel über Geld und was das mit uns macht, schreiben drei Autoren unter anderem diese beiden Sätze. Geld besteht nur auf den ersten Blick aus Zahlen, Münzen, Scheinen und dem Plastik der Kreditkarten. Am Geld hängen Gefühle, Neid, Stolz, Angst und Selbstwert. Am Geld hängen Gefühle, Neid, Stolz, Angst und Selbstwert. Und ich füge hinzu, Neid, Stolz, Angst, Selbstwert, das sind nicht einfach nur Gefühle, sondern das sind Gefühle, die unser Selbst ganz entscheidend bestimmen. Ganz entscheidend unsere Identität beeinflussen. Die entscheiden darüber, ob wir uns in unserem Körper wohlfühlen und gut fühlen oder nicht. Das heißt, hinter unserem Wunsch nach beruflichem Erfolg steckt häufig mehr als der Wunsch nach finanzieller Freiheit. Oft macht der Job uns ja auch irgendwie aus oder gibt einem Bedeutung, einen Wert, worüber man dann ja auch gern mal erzählen kann. Oder ein anderes Thema, Klamotten. Klar, wir brauchen schlichtweg Geld, um Klamotten zu kaufen. Aber auch da, das ist ja nicht nur der Bedarf nach Kleidung. Irgendwie ein Bedarf an schöner oder guter oder praktischer Kleidung, die uns zum Einkaufen bringt. Irgendwie ist da doch immer auch der Wunsch, dass andere es wahrnehmen, wie man sich kleidet. Das und das sollen andere über mich denken. Petra Jagow, Diplompsychologin und Expertin für Personal Branding, sagt, das Gefühl, die richtige Kleidung zu tragen, gibt vielen Menschen Halt. Wir können damit Zugehörigkeit ausdrücken und gleichzeitig zeigen, dass wir unsere Individualität behalten, uns nicht übermäßig anpassen. Natürlich gibt es noch immer Menschen, denen die Garderobe nicht so wichtig ist. Aber tendenziell haben Äußerlichkeiten wie das passende Outfit einen großen Stellenwert. Also beim Shoppen ist immer auch eine Herzenskomponente mit dabei. Es geht nicht einfach nur um Kleidung. Es ist irgendwie mit meiner Identität verbunden. Nur zwei Beispiele, aber meistens steckt eben hinter unserem Wünschen und hinter unserem Sorgen eine Unsicherheit darüber, wer wir sind. Und wir glauben, dass wenn wir diese Dinge haben, Erfolg und Qualifikation im Job, die richtigen Klamotten, Freiheit und Unabhängigkeit, die richtigen Erlebnisstories zum Erzählen, Anerkennung bei anderen, dann können wir wissen, wer wir wirklich sind. Laut Robert Alter steckt dieser Gedanke hier in unserem Text drin. Für Lot war dieses Land nicht nur Land, sondern die Hoffnung auf mehr, die Hoffnung auf Paradies. Und ich führe den Gedanken jetzt noch etwas weiter. Wenn wir uns die biblische Erzählung vom Paradies anschauen, dann fällt eine Sache auf. Nämlich die Menschen wussten im Garten Gottes, wer sie waren. Das ist ganz interessant, wenn man sich in den ersten beiden Kapiteln in der Genesis-Geschichte das mal anschaut. Sie wussten, wer sie waren und warum. Da steht, sie wandelten mit Gott. Das heißt, sie hatten den, der sie künstlerisch gedacht und erschaffen hat, an ihrer Seite. Und vielleicht kann man sich diesen Gedanken folgendermaßen ausmalen. Stellt euch Gott als den Künstler vor. Wir Menschen sind seine Gemälde. Und im Garten Gottes war es eben wie auf einer Vernissage. Der Künstler stand neben seinem Gemälde und erfasst in Worte, was ihn bei der Schaffung dieses Werkes bewegt hat. Er erzählt von den Hintergründen, von den Techniken, von den Farbschichten, von den Herangehensweisen und die Zuhörer bekommen sofort einen tiefen Einblick in den Wert und in die Bedeutung dieses Gemäldes. Sie müssen sich das nicht erarbeiten und irgendwie selbst zusammen interpretieren, sondern es ist einfach klar, weil der Künstler direkt nebendran steht und diese Bedeutung deutlich macht. Das passiert im Paradies. Doch dann berichten die, das dritte Kapitel in Genesis, dass wir Menschen dieses Paradies verloren haben. Wir befinden uns nicht mehr auf dieser Lebensvernissage. Wir haben irgendwie vergessen, wer wir sind und deswegen sind wir immer wieder auf der Suche danach und spitzen natürlich die Ohren, wenn uns etwas tiefstes Glück versprechen will. Und Geld und Besitz mischen da oft ganz vorne mit. Lot setzte seine Hoffnung auf großen Besitz und damit verbunden auf Sicherheit und Ansehen. Es sei in diesem Land nicht nur Wasser, was seine Herden brauchten, sondern ich werde mich fühlen wie im Paradies. Ich werde mich komplett und angekommen fühlen. Ich werde wissen, dass ich jemand bin. Wenn wir jedoch die Geschichte mit Lot weiterlesen, sehen wir, dass seine Rechnung nicht aufgeht. Er wird überfallen, seine Stadt erlebt eine Katastrophe, er verliert seine Frau. Er erlebt viel Angst und er überträgt seine Sorgen auch auf seine Töchter, die dadurch schwerwiegende Dummheiten begehen. Nochmal, Lot ist nicht zu einem Verbrecher hier geworden. Aber was deutlich wird, er findet nicht das Herzensglück, was er gesucht hat. Er findet nicht das Herzensglück, was er gesucht hat. Und es scheint mir so, dass sein Lebensweg unter dieser Paradieserwartung wirklich gelitten hat. Und wenn ich da so über Lot und seine Wünsche nachdenke, dann kann ich da tatsächlich auch Parallelen zu meinem Weg entdecken. Was auch so hinter manchen meiner Wünsche steckt. Warum ich manchmal eine Art Sehnsucht oder Unruhe empfinde, obwohl ich eigentlich sehr viel Glück in meinem Leben bereits habe. Oder warum ich manchmal das Gefühl habe, nicht angekommen zu sein, obwohl ich in vielen Aspekten meines Lebens eigentlich angekommen bin. Ich bin auch nicht mehr im Paradies, nicht mehr auf dieser Lebensvernissage, wo Gott neben mir steht und über meinen Wert referiert. Und doch gibt es das. Und doch kenne ich das und doch finde ich das auch hier bei Abraham im Text wieder. Werfen wir nochmal einen Blick auf seine Beweggründe. Bevor Abraham diese große Entscheidung trifft, tut er etwas Interessantes. Wir lesen es in Vers 4, er rief im Gebet den Namen des Herrn an. Im Bild gesprochen, Abraham begab sich auf diese Vernissage. Er trat in Kontakt mit seinem Künstler. Und bei Abraham hatte dieses Gebet eine ganz wichtige Komponente, nämlich er machte sich damit seiner Berufung bewusst. Woran erkenne ich das? An diesem Altar. Es heißt, er zog bis zu der Stelle, an dem er den Altar gebaut hatte. Und wofür steht dieser Ort mit diesem Altar? Er steht für diese Berufung, die Gott ihm gegeben hatte. Dafür, dass Gott Abraham so berührt und angesprochen hat, dass er gemerkt hat, bei Gott finde ich wirklich meine Bedeutung. Bei Gott finde ich wirklich, wer ich bin. Und deshalb war Abraham damals ja auch bereit gewesen, Gott zu folgen. Bereit, seine Zukunft in Gottes Hände zu legen, nicht im florierenden Ur zu bleiben, wo er ursprünglich herkam, sondern in dieses fremde Land aufzubrechen. Abraham hatte Besitz, Sicherheit und Komfort, vielleicht sogar Bedeutung in dieser Stadt Ur aufgegeben. Weil er verstanden hat, dass Gottes Ruf und Gottes Zusage so viel wertvoller waren. Abraham hatte Gott geglaubt, dass er ihn auf dieser verrückten Reise tatsächlich begleiten würde und dass er ihn nicht allein lassen würde, dass Gott besser wüsste, was gut für ihn ist. Und so hat er als erstes, als er wirklich in dieses fremde Land dann kam, diesen Altar gebaut. Als ständige Erinnerung, dass Gott ihm Bedeutung gibt und dass Gott ihn berufen hat und dass Gott es ist, bei dem er Erfüllung findet. Das wollte er ein für alle Mal mit diesem Altar fest zementieren und sich das als Erinnerung fest markieren. Und ausgehend davon kann Abraham dann eben erneut diese Entscheidung treffen, sich nicht von Besitz und Sicherheit bestimmen zu lassen, sondern von seinem Vertrauen in Gott und seiner Liebe zu Lot. Jetzt kann man das wahrnehmen und denken, schön für Abraham. Das klingt irgendwie auch attraktiv, aber wir haben ja auch von Lot gehört und wir kennen das so gut, dass wir lieber unsere Entscheidungen nach menschlicher Logik treffen und nach finanzieller Sicherheit und nach dem, was uns gesellschaftliche Anerkennung bringt, also eben viel mehr nach Sichtbaren als nach Unsichtbaren. Wie kann unser persönlicher Glaube da weiterkommen? Wie kann unser Glaube da eine Frische und eine Stärke bekommen, dass wir uns in Situationen auch leichter auf Gott verlassen? Der letzte Teil des Textes erinnert mich an Jesus Christus und bringt mich an einen wichtigen Punkt, der das noch ergänzt. Und zwar sollte Abraham ganz am Ende in die Ferne schauen. Vers 14, da sagt Gott zu ihm, sieh dich von hier aus nach allen Seiten um, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir und deinen Nachkommen geben. Diese Verheißung war an dieser Stelle sehr besonders. Denn im Text vor unserem Abschnitt wird berichtet, dass Abraham so gar nicht auf Gott vertraute. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Abraham hatte das versprochene Land verlassen, er war nach Ägypten gegangen, hatte dort aus Angst seine Frau verraten oder besser gesagt verkauft. Also er hat völlig gegen Gottes Willen gehandelt. Großes Misstrauen. Im Prinzip hat er sich genauso wie Lot verhalten. Seine Sicherheit nicht bei Gott gesucht. Und doch erneuert Gott sein Versprechen, dass er mit Abraham gehen will und viel Schönes mit ihm vorhat, trotz dieses Vergehens. Viele Jahre später kam es zu einer ähnlichen Szene. Da stand der große Nachkomme von Abraham, nämlich Jesus Christus, auch auf einem Berg. Wir lesen davon in Matthäus 4, ein etwas eigenartiger Bericht. Dort wird Jesus nämlich vom Teufel auf den Berg geführt und dort heißt es, er zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht. Und dann sagte der Teufel, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wie gesagt, ein seltsamer Text finde ich auch, aber einer mit einem sehr starken Inhalt. Das Besondere an dieser Versuchung, an diesem Angebot des Teufels, war nicht der Reichtum an sich. Jesus gehörte das alles, es war Gottes Welt. Nein, der Teufel wollte ihm das alles sofort geben. Also ohne, dass Jesus sein Leben als Mensch weiterleben müsste. Mit den Leiden, die auf ihn warteten, mit seinen Schmerzen, mit seinem Sterben am Kreuz. Also ohne, dass Jesus seinen göttlichen Auftrag erfüllt, warum er überhaupt gekommen war. Was ist die Reaktion von Jesus? Ich bin nicht gekommen, um reich zu werden, sondern um alles zu verlieren. Und darin hielt er dann auch fest, er zog es durch, er verlor seine Freunde, er verlor seine Ehre und Sicherheit, er verlor die Nähe und Anerkennung seines Vaters. Und dieses ganze Verlieren hatte nur ein Ziel, nur eine Absicht, nämlich um uns zu garantieren, dass Gott sich neben uns stellt, wie ein Künstler neben sein Bild, um mit großem Stolz über uns zu schwärmen. Darin besteht der christliche Glaube, dass Gott Mensch wurde, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, all unsere Untreue unser Misstrauen gegenüber Gott, unser Festhalten an menschlichen Sicherheiten und unser Abwenden von unserem himmlischen Vater, dass er all das auf sich nimmt. Um uns zu vergeben und um dadurch die Beziehung mit Gott festzumachen und sicher zu machen, sodass uns niemals etwas von Gottes Treue trennen kann. Die Zusage, die er Abraham auch an der Stelle gibt. Das sind vielleicht noch theoretisch klingende Worte, theologisch, aber ich versuche es nochmal zu verbildlichen. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus, als er da auf dem Berg stand und diese Welt gesehen hat, Norden, Süden, Westen, Osten, dass er da an Abraham dachte. Wie gesagt, ähnliche Szene. Aber dass er auch an uns dachte, und um es nochmal persönlicher zu machen, dass er auch an dich dachte, als er da auf diesem Berg stand. Dass er an dich dachte und dann quasi gedacht hat, ich will dir sehr gerne Lebensland schenken. Viel Lebensland schenken. Viel, viel Raum, viel Weite, damit du deine Schönheit verbreiten kannst. Ich habe so viel Schönheit in dich hineingelegt und mit dieser Schönheit sollst du dieses Lebensland füllen. Indem du mit einem Selbstvertrauen lebst, indem du gerne teilst, indem du einen Blick hast für Freunde und Nachbarn, indem du mit einer Herzenswärme leben kannst und mit einem Glück im Herzen und mit viel Gottvertrauen, dass es gut werden wird. So sollst du dein Lebensland füllen und schön machen und deshalb bin ich bereit, mein Lebensland zu verlieren. Deshalb gebe ich hier nicht der Versuchung nach, sondern bleibe meinem Auftrag treu. Ein kleiner Versuch von einer Beschreibung für diesen zentralen Gedanken unseres Glaubens, dass Jesus gestorben ist, damit uns niemals etwas von Gottes Liebe trennen kann. Auch wenn wir vielleicht gleich morgen uns wieder wie Lot verhalten. Gott nicht vertrauen. Vielleicht aus Angst Dinge eher für uns behalten, anstatt sie zu teilen. Vielleicht die Wahrheit verdrehen aus Angst, unser Gesicht zu verlieren. Vielleicht andere ins Leere laufen lassen, weil wir nur uns um unser Geld drehen. Trotzdem bleibt Gott da. Trotzdem ist er für uns. Weil Jesus alles für uns gegeben hat. Das ist die Gnade unseres christlichen Glaubens. Das ist die Gnade, die bereits Abraham an der Stelle erlebt. Und das ist die Stärke unseres Glaubens und das ist auch die Schönheit unseres Glaubens. Und dieses Wissen, hat es nicht das Potenzial, uns dann doch den Mut zu geben, und gegen manche Erwartungen zu entscheiden? Uns die Unabhängigkeit und das Selbstbewusstsein zu geben, nochmal mit Abstand und Weisheit nachzudenken? Und uns von Nächstenliebe bewegen zu lassen und von Gottvertrauen leiten zu lassen? Weil Gott uns schon versorgen wird? Ein letzter ganz kurzer praktischer Gedanke. Ich glaube, wir brauchen wie Abraham Altäre. Also Orte oder Momente, die uns genau daran erinnern, was ich jetzt entfaltet habe. Daran erinnern, wer wir in Gottes Augen sind. Das können Gottesdienste sein, so wie heute, mit Liedern, mit Gedanken. Oder solche Altäre können Spaziergangsorte sein oder bestimmte Momente am Tag oder bestimmte Momente mit irgendwelchen Riten verbunden, die uns da irgendwie dran erinnern. Ich war letzten Donnerstag wieder beim ökumenischen Gebet in der St. Margaret-Kirche, einfach um in einer sehr stressigen Woche mal zur Ruhe zu kommen. Ist mir vorher nicht ein einziges Mal gelungen. Und um irgendwie an Gott zu denken. Und dann saß ich da und es ging um die Vergänglichkeit des Lebens. Ein paar Verse aus dem Kohelet. Darum, dass wir uns nach Bedeutung ausstrecken und mit unserem Arbeiten und Tun irgendwie etwas Beständiges und Bedeutungsvolles schaffen wollen. Aber dann diese ernüchternde Erkenntnis, alles ist vergänglich und haschen nach Wind. In 200 Jahren wird sich wahrscheinlich keiner mehr an mich und an euch erinnern. Und da hinein dann diese Zusage, doch, da ist jemand, der uns Bedeutung gibt. Der eine ewige Wertschätzung für uns hat, ein ewiger Gott, den wir im Vater unser sogar mit Papa ansprechen dürfen. Also ich, ein Kind der Vergänglichkeit, plötzlich ein Kind der Ewigkeit, wofür ich nichts geleistet habe oder irgendwas leisten könnte. Und dann diese Aussage im Magnifikat, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Und deshalb reißt meine Seele die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott. Mich hat es am Donnerstag einfach angesprochen. Und es ist irgendwie neu in mein Herz gerutscht und ich bin fröhlich und mit einem neuen Selbstvertrauen rausgegangen. Ja, ich will mein Teil und meine Schönheit in diese Welt einbringen, nicht um es irgendjemand recht zu machen oder um Bedeutung zu bekommen, sondern ganz einfach, weil ich bereits Bedeutung habe. Weil ich bereits Bedeutung habe, weil ich in diesem Leben gewollt bin und Gott eine Zukunft für mich hat. Dieser Moment am Donnerstag war für mich eine Lebensvernissage, wo Gott mir nochmal neu den Wert zugesprochen hat und referiert hat. Ich glaube, wir alle brauchen solche Altarorte, wo Gott uns ansprechen und daran erinnern kann, wer wir sind und wer er für uns ist. Amen.